Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Trauer- und Freudentränen. Der Gefangenenaustausch zwischen Israel und Libanon ist abgeschlossen. Neuigkeiten in der Affäre um den Chef der Schweizer Armee. Roland Neff hat seine ehemalige Partnerin für die Verfahrenseinstellung bezahlt. Zu der Affäre dann auch ein Kommentar später in der Sendung. Dann zwei neue Episoden in der weltweiten Finanzkrise mit Schweizer Beteiligung in beiden Fällen. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re hat 22 Milliarden Franken in angeschlagene Hypothekenbanken in den USA investiert. Der Aktienkurs taucht. Und die UBS kauft wegen drohender Gerichtsklagen Wertpapiere zurück, die sie Kunden in den USA verkauft hat. Und dann reden wir über den Mann, der eigentlich eine Kategorie für sich ist. Oscar Pistorius, der Superathlet auf Prothesen. Gespräch mit einem Experten für Biomechanik im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Uli Zindl.
Am israelisch-libanesischen Grenzübergang Rosh Hanikra haben die Hisbollah und Israel unter deutscher Vermittlung den vereinbarten Gefangenenaustausch ausgeführt. Die libanesische Hisbollah übergab die sterblichen Überreste zwei israelischer Soldaten. Israel wiederum ließ fünf libanesische Gefangene frei, was im Land äußerst umstritten ist, weil einer von ihnen auch zwei israelische Kinder umgebracht hat. Auslandredaktor Massimo Agostinis berichtet.
Die beiden israelischen Soldaten, deren sterbliche Überreste die Hisbollah heute an Israel übergeben hat, wurden seit 2006 vermisst. Ihr Verschwinden nahm Israel zum Anlass, damals erneut in den Libanon einzumarschieren. Dieser israelisch-libanesische Krieg, der vor allem zwischen der Armee Israels und der militanten Hisbollah geführt wurde, dauerte 33 Tage. Lange wurde darüber gerätselt, ob die beiden Soldaten noch am Leben seien. Erst heute haben die Eltern der Vermissten die Gewissheit, dass sie tot sind. Im Gegenzug hat Israel heute fünf libanesische Gefangene freigelassen, darunter einen verurteilten Mörder, der vier Israeli umgebracht hat. Damit er freigelassen werden konnte, musste ihn die israelische Justiz erst begnadigen. Zusammen mit den fünf Libanesen soll Israel auch die sterblichen Überreste von 190 palästinensischen und libanesischen Kämpfern übergeben. Die meisten von ihnen kamen im Krieg vor 2 Jahren ums Leben. Während auf israelischer Seite eher Trauer über die getöteten Soldaten dominiert, sollen die fünf freigelassenen Libanesen auf dem Flughafen von Beirut gefeiert werden.
Armeechef Roland Neff hat nach den Informationen von Schweizer Radio Dieres seiner früheren Freundin eine größere Summe bezahlt, als Wiedergutmachung. Sie hatte Neff vor 2 Jahren wegen Nötigung angezeigt, weil er ihr über längere Zeit E-Mails schickte. Die beiden handelten dann vor einem Jahr eine Vereinbarung aus und das Verfahren wurde später eingestellt. Roland Neff wurde im Juni 2007 zum Armeechef ernannt. Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re ist mit fast 10 Milliarden Franken in Anleihen der beiden angeschlagenen US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac engagiert. Zudem hält Swiss Re Hypothekenpapiere der beiden Institute in der Höhe von rund 12 Milliarden Franken. Insgesamt hat der größte Rückversicherer der Welt somit gut 20 von den insgesamt 230 Milliarden Franken seiner Kapitalanlagen bei Fannie Mae und Freddie Mac. Ein Swiss Re-Sprecher betonte gegenüber Schweizer Radio Dieres, dass hinter den beiden Hypothekarinstituten eine Staatsgarantie der US-Regierung stehe. Die Anleger reagierten dennoch verunsichert. Die Swiss Re-Aktie verlor zeitweise fast 9% und liegt jetzt noch rund 2,5% im Minus. Auch der Zürich-Versicherungskonzern meldet, er halte Anleihen von US-Hypothekenbanken, und zwar in der Höhe von 8,3 Milliarden Dollar bei Fannie Mae und Freddie Mac. Die UBS ist bereit, in den USA Wertpapiere im Betrag von 3,5 Milliarden Dollar von unzufriedenen Kunden zurückzukaufen. Damit reagiert die Großbank auf Betrugsklagen amerikanischer Kunden. Sie werfen der UBS vor, die Papiere seien ihnen als sicher angepriesen worden. In den USA ist die Jahresteuerung auf 5% gestiegen, den höchsten Stand seit 17 Jahren. Die Treibstoffpreise schnellten in den Vereinigten Staaten innerhalb eines Monats um 10% in die Höhe. Im Euroraum ist die Jahresteuerung höher als je, nämlich 4%. Die zweitgrößte spanische Fluggesellschaft Spanair streicht ein Viertel ihrer 3.800 Stellen. Das Sparprogramm wird mit der wachsenden Konkurrenz und den steigenden Treibstoffpreisen begründet. 9 unrentable Routen werden gestrichen, darunter die Flüge von Barcelona nach Zürich. Bis vor kurzem hatte der Eigentümer der Spanair, die skandinavische SAS, vergeblich versucht, die defizitäre Tochter zu verkaufen. Nun soll das spanische Unternehmen profitabel gemacht werden, um bei einer möglichen zweiten Verkaufsrunde einen besseren Preis zu erzielen. Zigaretten und Tabak sollen der EU bald teurer werden. EU-Steuerkommissar Kovács schlägt den EU-Staaten vor, die Steuern bis 2014 schrittweise auf 63% zu erhöhen. Das Ziel, den Tabakkonsum um 10% zu senken. Italien beginnt zum ersten Mal eine landesweite Zählung der Obdachlosen. Schätzungsweise gegen 100.000 Menschen leben in Italien auf der Straße, die Hälfte von ihnen sind Ausländer. Das Abgeordnetenhaus in Rom billigte gestern Gefängnisstrafen für die illegale Einreise nach Italien. Und Ausländer, welche eine Straftat begehen, sollen leichter abgeschoben werden können. Die französische Regierung begrüßt die Entscheidung des obersten Gerichts, einer Muslimin mit Ganzkörperschleier die Staatsbürgerschaft zu verweigern. Der Entscheid spreche den Werten Frankreichs und stärke die Rechte der Frauen. Der Vollschleier Burka sei kein religiöses Zeichen, sondern eines für Ungleichheit der Geschlechter und Demokratiefeindlichkeit. Zum Sport, Rad, der Schweizer Martin Elmiger hat die 11. Etappe der Tour de France als Zweiter beendet. Im Sport der Spitzengruppe in Foix ist Elmiger dem Norweger Kurt Asle Avesen knapp unterlegen. Auf das Gesamtklassement hat die Etappe keine große Auswirkungen.
Zunächst der Gefangenenaustausch. Ein emotionaler Tag auf beiden Seiten. Der Sieger heißt Hisbollah. Dann die Affäre Schmid-Neef. Einer muss gehen, findet unser Kommentator. Der neue Fischenskandal. Was ist anders als vor 20 Jahren? Der neue Ärger für die UBS in den USA. Sie kauft von Kunden für sehr viel Geld Wertpapiere zurück. Die neue Qualität im Nervenspiel an der Börse. Jetzt lassen selbst News, die eigentlich gar keine sind, Aktienkurse in die Tiefe sausen. Beispiel Swiss Re. Der schnellste Mann auf keinen Beinen, Oskar Pistorius, rennt heute Abend um die Olympia-Qualifikation auf Prothesen. Und schließlich Frostschutz mitten im Sommer. Die heutige Episode in unseren Sommergeschichten mit Geschichte kommt aus Österreich. Der heutige Gefangenen- und Leichenaustausch zwischen Israel und Libanon hat ganz gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. In Israel gab es Tränen. Die beiden Soldaten, die Hisbollah vor 2 Jahren gefangen genommen hatte, sind tot. Auf der anderen Seite hingegen herrschte Feststimmung. Die 5 freigelassenen libanesischen Gefangenen wurden als Helden empfangen. Irene Meyer über eine libanesisch-israelische Geschichte, die 1979 begann.
Samir Kanta war 17. Es herrschte Bürgerkrieg und Israel besetzte den Südlibanon. Das Palästina-Problem war virulent wie heute. Damals, 1979, als der Libanese Kanta die Tat im israelischen Nahariya beging. Ein Teenager, der für die Freiheit der Palästinenser und Libanesen kämpfte, sagt sein Bruder Bassam. Details über die Tat will er nicht wissen. Er hält sich an die Version, die Samir Kanta dem Gericht vortrug. Er habe bei dem Anschlag in Nahariya nicht eigenhändig und brutal ein 4-jähriges Mädchen getötet, habe sein Bruder immer wieder beteuert, sagt Bassam Kanta. Nina Keren verschlägt es den Atem. Sie ist die Großmutter des Mädchens und für sie ist Samir Kanta der Mörder ihrer Enkelin, der keine Gnade kannte.
How government can keep him freedom to such a man?
Wie kann eine Regierung einen solchen Mann in die Freiheit entlassen, fragt Nina Keren. 30 Jahre liegt das alles zurück. Damals existierte die islamistische Hisbollah noch gar nicht. Heute, am Tag des Gefangenenaustausches, zieht sie die Fäden und feiert einen großen Triumph, sagt der Politikwissenschaftler Wassam Mansouri von der libanesischen Universität in Beirut.
Libanon is the only Arab country who do not have any prisoner dead or alive now.
Seit heute ist der Libanon das einzige arabische Land, das keine Gefangenen mehr in Israel hat, sagt Mansouri. Was den Regierungen in Beirut in all den Jahren nicht gelungen ist, hat die Hisbollah erreicht. Was heute an der libanesisch-israelischen Grenze geschah, ist auch ein Kapitel des Krieges vom Juli 2006. Dieser Krieg hatte zum Ziel, die beiden gefangenen israelischen Soldaten, Ehud Goldwasser und Eldad Regev, aus den Händen der Hisbollah zu befreien. Es gelang nicht. Zwei Jahre später bekommt Israel die beiden in Särgen zurück. Im Austausch für Samir Kantar, der ein wertvolles Pfand gegenüber der arabischen Welt war. Mirja Essin, die damalige Sprecherin von Premier Olmert, die heute für die israelische Armee arbeitet, sieht darin keine Niederlage Israels. Es gehe um die Seele Israels heute, was das Land für seine Bürger tue, es gehe um seine Einheit. Keine Schwäche, sondern Stärke und moralische Größe demonstriere Israel heute, sagt Essin. Auf der anderen Seite der Grenze im Libanon wird ebenfalls die Einheit beschworen, allerdings, der Kontrast könnte nicht größer sein, in Feststimmung. Über alle konfessionellen Grenzen und politischen Streitigkeiten hinweg feiern die Libanesen, bis hinauf zum Präsidenten. Der Hisbollah gelinge es heute, die Gräben im Libanon zuzuschütten, sagt die Politologin Amal Saad Korayeb, wenigstens kurzfristig. Samir Kantar, der Druse ist, könne eine Verbindung zwischen der schiitischen Hisbollah und Drusenführer Jumblatt bilden, sagt Korayeb. Außerdem habe die Hisbollah durch diesen Gefangenenaustausch ihre Position in der Debatte um ihre künftige Rolle im Libanon gestärkt. Das israelisch-libanesische Verhältnis werde sich dagegen nicht schnell verbessern, sind sich beide Seiten im Klaren. Israel habe zwar ein Interesse, sich mit dem Nachbarn Libanon zu verständigen und es gäbe außer der von Israel besetzten Sheba Farm nicht mehr viele Streitigkeiten, sagt die Israelin Essin. Aber die Hisbollah sei das Problem. Sie müsse sich entscheiden, ob sie weiter die blutrünstige Terrororganisation bleiben oder sich zur politischen Kraft wandeln wolle. Aus libanesischer Perspektive sieht das anders aus. Wassim Mansouri von der libanesischen Universität sieht einen Frieden mit Israel nur in regionalem Rahmen. Auch jetzt, da das Kapitel mit den Gefangenen geschlossen sei. Denn neben der Sheba-Farm sei da das Palästinenserproblem zu lösen. 350.000 palästinensische Flüchtlinge lebten im Libanon und wollten zurück nach Palästina und Israel. Und dies wiederum gehört zum Kapitel israelisch-palästinensischer Konflikt.
Der Gefangenenaustausch in Nahost, das war der Bericht von Irene Meyer. In den letzten Tagen ist vor allem Verteidigungsminister Samuel Schmid kritisiert worden, weil er dem Bundesrat verschwieg, dass gegen Roland Neff eine Strafuntersuchung am Laufen war, als er diesen zum Armeechef vorschlug. Jetzt gerät der Stuhl des Armeechefs selbst ins Wanken, denn Neff hat seine Ex-Partnerin finanziell entschädigt, nachdem sie ihn wegen Nötigung angezeigt hatte. Der Bericht von Philipp Burkhardt.
Mehrere tausend Franken hat Armeechef Roland Neff im letzten Sommer einer ehemaligen Freundin gezahlt, als Wiedergutmachung, wie Schweizer Radio DRS aus zuverlässiger Quelle erfahren hat. Neff hat damit erreicht, dass ein Verfahren gegen ihn wegen Nötigung eingestellt worden ist. Die Ex-Partnerin hatte ihm vorgeworfen, sie nach einer Trennung über längere Zeit bedrängt zu haben, vor allem mit E-Mails. Eine solche Zahlung ist aufgrund eines neuen Artikels im Strafgesetzbuch möglich, der seit Anfang letzten Jahres in Kraft ist. Bei Roland Neff ist dieser Artikel zum Tragen gekommen. Das bedeutet aber, dass das Verfahren gegen ihn nicht deshalb eingestellt worden ist, weil an den Vorwürfen nichts dran gewesen wäre, sondern weil er die Tat wieder gut gemacht hat. Ein Armeechef, der seine Ex-Partnerin nötigt und ihr dafür eine Entschädigung zahlt. Roland Neff ist für Exponenten aus Militär und Politik unter diesen Umständen an der Spitze der Armee zum Problem geworden. Michele Mohr, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Ich bedauere diese Nachricht. Herr Neff hat in der Anfangsphase sehr gut gearbeitet. Wenn das aber stimmen würde, stellt sich die Frage, ob er als Armeechef noch tragbar ist.
Nicht mehr tragbar ist Roland Neff für Politiker von links bis rechts. So für SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi oder den Grünen-Nationalrat Geri Müller. Andere Politiker haben zumindest erhebliche Zweifel. CVP-Nationalrat Jakob Büchler, Vizepräsident der Sicherheitspolitischen Kommission, fordert vom VBS jetzt alle Fakten zum Fall.
Soweit Philipp Burkhardt. Die Affäre, die am Sonntag als Causa Schmid begonnen hatte, ist inzwischen also auch eine Causa Neff. Und einer der beiden muss gehen, der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz.
Der Armeechef Roland Neff hat sich hinter einer dürren juristischen Erklärung zur Trennungsgeschichte von seiner ehemaligen Lebenspartnerin verschanzt und Verteidigungsminister Samuel Schmid schweigt ganz. Welch ein Kontrast zu den Bildern, als Roland Neef im Management der Folgen des Militärunglücks auf der Kander die besonderen Maßstäbe demonstrieren wollte, die für Führungspersonen im Staat und gerade im Militär noch immer gelten müssen. Wie er das Image der totalen persönlichen Verlässlichkeit ganz bewusst gepflegt hat, wie er zur Durchsetzung eines scharfen Ordnungsbewusstseins ein Exempel statuiert und Luftwaffenchef Walter Knutti exakt wegen unzureichenden Persönlichkeitsprüfungen bei Beförderungen entlassen hat. Damit hat Armeechef Roland Neef die Fallhöhe seines Imageverlusts, den er nun erleidet, selbst bestimmt. Etwas Zweites kommt hinzu. Dass Neef die Trennung von der Lebensabschnittspartnerin erst auf Druck der Justiz abwickeln konnte, wirft ein zwiespältiges Licht auf jemanden, der an einer Stelle sitzt, wo sich so viel Verantwortung im Umgang mit Menschen, Macht und auch mit Gewalt konzentriert. Die Frage bleibt, wie soll ein Armeechef im Ernstfall die Hebel ruhig in der Hand behalten, der in einer persönlichen Krise die Orientierung verlor? Deshalb ist der Verlust an Glaubwürdigkeit sehr groß. Und der Schaden bleibt, gerade wenn der Armeechef Armeechef bleibt. Nun trägt ja nicht Neef selbst die Verantwortung für seine Beförderung, sondern Verteidigungsminister Samuel Schmid. Welche Elemente aus seinem komplizierten politischen Umfeld ihn dazu gebracht haben, Neef trotz laufendem Verfahren zu ernennen und dem Gesamtbundesrat die Informationen darüber vorzuenthalten, ist sein Geheimnis. Fest steht aber, dass sich Neefs positive Ausstrahlung auf ihn und sein Departement fast über Nacht in ein zusätzliches Minenfeld für den isoliert ringenden VBS-Chef verwandelt hat. Dass der Verteidigungsminister im personalpolitischen Ernstfall auf Tauchstation geht und die Dynamik der Ereignisse der medialen und der politischen Spekulation überlässt, passt genau zum Profil von Samuel Schmid. Nicht nur im Umgang mit seiner ehemaligen Partei ist das Aussitzen von Problemen bei ihm wie in Fleisch und Blut übergegangen. Und das scheint auch diesmal die beredte Hülle seines unverständlichen Schweigens zu sein. Dies und auch die Erfahrung, dass in der Schweiz kaum jede Verantwortung für Fehler zu Bundesratsrücktritten geführt haben, lassen erwarten, dass der Fall Neef nach bewährtem Muster am zuständigen Bundesrat vorbeigeht. Obwohl nun auch er und sein Departement ein Glaubwürdigkeitsproblem mehr haben.
Der Kommentar von Lukas Schmutz. Vor knapp 20 Jahren wurde bekannt, dass Bund und Kantone über 900.000 Fischen angelegt und gezielt linke Politiker und Gewerkschafterinnen überwacht hatten. Das Ganze ging als Fischenskandal in die Geschichte ein. In diesen Tagen wirft nun eine neue Fischenaffäre Wellen, jene um fischierte Basler Grossräte ausländischer Herkunft. Doch die Fischen von damals haben mit den Fischen von heute wenig gemeinsam. Pascal Krauthammer.
René Bacher erinnert sich an den Fischenskandal vor knapp 20 Jahren. Als sogenannter Fischendelegierter verhalf er damals, den betroffenen Personen Einsicht in ihre Akten zu erlangen.
Die Fische enthielt nur ein kurzes Stichwort, um was es sich hier handelt. Und wenn man genaueres wissen wollte, musste man in die Akten gehen. Das war ein Umfang von etwa 2 bis 3 Kilometer Bundesordner.
Mit seiner Arbeit habe der Fischendelegierte Bacher maßgeblich dazu beigetragen, das Misstrauen der Bürger in den Staat abzubauen, schrieb der Bundesrat 1996. Doch im Jahre 2008 kehrt mit der Basler Fischenaffäre das Misstrauen zurück. Inzwischen sollen nämlich wieder gegen 110.000 Fischen existieren. Auf die Frage, ob ihn dies erstaune, sagt Bacher:
Eigentlich nicht. Im Grunde genommen habe ich das erwartet, denn heute mit den Möglichkeiten der Informatik bestehen Chancen, die der frühere Staatsschutz nicht hatte. Und wenn eine Möglichkeit besteht, Informationen zu sammeln, dann ist die Gefahr und die Versuchung eben sehr groß, dass solche Informationen eingeholt und ausgetauscht werden.
Wie viele Fischen heute tatsächlich existieren, lässt der Inlandnachrichtendienst DAB offen. Die Fischen seien heute durch Einträge im Staatsschutzinformationssystem ISIS ersetzt worden. Jörg Bühler vom Inlandnachrichtendienst bestätigt aber eine starke Zunahme der Einträge.
Es ist so, dass in den letzten Jahren natürlich vor allem auch seit 9/11 der internationale Informationsfluss markant zugenommen hat.
So seien es heute nicht mehr die eigentlichen Bespitzelungen von politisch aktiven Personen im Inland, welche die Datenmenge wieder ansteigen lassen. Heute sind es vielmehr Informationen der ausländischen Partnerdienste, der Europäischen Union oder der UNO beispielsweise, die Einträge und Abklärungen eine Fische also zur Folge haben. Anders als früher, als die politische Agenda bestimmte, wer fischiert wurde, gibt es heute auch eine gesetzliche Grundlage zur Fischierung. Mit der Zeit vor der Fischenaffäre habe dies nichts mehr gemeint, sagt Justizministerin Wittmer Schlumpf.
Es ist nicht einfach eine Geschichte, die sich wiederholt, und es ist auch nicht so, dass einfach weil man politisch tätig ist, da man auch gerade verzeichnet wird.
Sagt Wittmer Schlumpf, und Jürg Bühler vom Inlandnachrichtendienst ergänzt:
Es werden die Sachverhalte erfasst, die mit Terror, Extremismus, Proliferations- oder Spionageabklärungen zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass damit automatisch eine Belastung der Person verbunden ist, weil diese Abklärungen können natürlich auch zu einem positiven Ergebnis führen, nämlich dass eben keine Gefahr davon ausgeht.
Nach 5 Jahren werden Informationen, die keinen Wert mehr haben, für den Staatsschutz gelöscht und die Daten dem Bundesarchiv übergeben. Der Zugriff auf die Daten ist innerhalb der Schweiz auf wenige Stellen beschränkt, und ausländischen Diensten werden sensible Daten nur dann weitergegeben, wenn dies im Interesse der Schweiz ist. Das Aufsichtsrecht der parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation ist umfassend, und der Datenschutzbeauftragte kann stellvertretend für die Betroffenen Einsicht in die Fischen nehmen. Dieses indirekte Einsichtsrecht könnte aufgrund der aktuellen politischen Debatte nun sogar noch verbessert werden, stellt Justizministerin Wittmer Schlumpf in Aussicht.
Man kann sich überlegen, ob es ein allgemeines Einsichtsrecht mit vielen Ausnahmen geben soll. Ich meine, dass wir an sich mit diesem indirekten Auskunftsrecht gute Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß aber auch, dass die Politik hier wieder darüber diskutieren wird, und dann werden wir Möglichkeiten suchen, wie man das vielleicht etwas anders gestalten kann.
Ein weiterer Prozess in Richtung Transparenz, den der ehemalige Fischendelegierte Rönnebacher nur unterstützen kann, denn
wer die Freiheit aufgibt, um der Sicherheit willen, riskiert, dass er beides verliert.
Der Fischenskandal vor knapp 20 Jahren ist da eine Warnung.
Pascal Krauthammer im Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Die weiteren Themen hier: Raketenmann mit Prothesen, Oscar Pistorius, der Traum des Beinamputierten von der Olympiateilnahme. Und Erinnerung an das Wort des Jahres 1985, Glykol, die Sommergeschichte mit Geschichte. Doch zunächst zwei weitere Facetten der Finanzkrise. Kein Tag ohne Schlagzeilen für die UBS. Wegen drohender Gerichtsklagen hat sich die Bank heute bereit erklärt, gewisse Wertpapiere zurückzunehmen, die sie amerikanischen Kunden verkaufte. Kostenpunkt dieser Aktion bis zu 3,5 Milliarden Franken. Sind das einmal mehr schlechte Neuigkeiten aus dem Hause UBS? Nicht unbedingt, Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst erklärt.
Rückrufaktionen gibt es bei Autos und bei Haartrocknern. Im Geschäft mit Aktien und Obligationen aber galt bisher: gekauft ist gekauft. Egal, ob die vom Anlageberater wärmstens empfohlenen Aktien schon rasch an Wert verlieren oder bald interessantere Obligationen auf den Markt kommen, eine Bank nimmt prinzipiell nichts zurück. Seit heute gilt dieser Grundsatz nicht mehr, jedenfalls nicht für jene amerikanischen Kunden der UBS, die sogenannte Auction Rate Securities gekauft hatten. Das sind Wertpapiere, mit deren Kauf die gutgläubigen Sparer dachten, kein großes Risiko einzugehen, weil ihnen die UBS das so sagte. Doch alles änderte sich Anfang Jahr, als die Finanzkrise einen neuen Höhepunkt erreichte. Die Papiere behielten zwar ihren Wert, aber sie ließen sich nicht mehr verkaufen. Urplötzlich gab es also doch ein Risiko, das Risiko nämlich, auf Auction Rate Securities sitzen zu bleiben, weil sie unverkäuflich wurden und es noch immer sind. Nun plant die UBS also einen Rückruf. Die Kunden können ihre Papiere an die Bank zurückgeben und erhalten den Kaufpreis in bar auf ihre Konten überwiesen. Diese Aktion könnte die UBS bis zu 3,5 Milliarden Franken kosten. Kein Pappenstiel für die gebeutelte Großbank. Aber offenbar hält die UBS diesen Aufwand für kleiner als den drohenden Schaden. Denn geprellte Kunden haben in den letzten Wochen Gerichtsverfahren gegen die UBS angestrengt, weil ihnen die Papiere als sicher empfohlen worden waren, obwohl die UBS selbst laut den Klägern die Risiken bereits kannte. Weiter will die Bank in den USA in der Öffentlichkeit gut Wetter machen. Sie steht unter dem Druck der Behörden und der Politik. Es geht um die Herausgabe von Kundendaten und um Steuerbetrug. Morgen findet im Senat ein Hearing zum Thema Bankgeheimnis statt. In diesem Umfeld kann die UBS gute Schlagzeilen gebrauchen. Und mit etwas Glück wird die Rückrufaktion nicht einmal zu einem Verlustgeschäft. Im Gegensatz zu den ominösen Subprime-Papieren haben die Auction-Rate-Securities ihren Wert behalten, weil gute Schuldner wie Gemeinden und Städte dahinter stehen. Die Bank kann deshalb hoffen, dass irgendwann eine neue Nachfrage entsteht und sich die zurückgekauften Wertpapiere neu verpackt wieder an neue Kunden verkaufen lassen.
Nicht nur die UBS, auch die Swiss Re hat heute die Finanzkrise stark zu spüren bekommen. Die Aktie des weltweit größten Rückversicherers sackte am Mittag zeitweise um fast 9% ab. Aus einem Grund, der genau genommen eigentlich gar keiner ist. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Der Sturzflug der Swiss Re Aktie begann heute um 11.46 Uhr. Schon vorher war das Wetter an der Börse getrübt, die Finanzwerte standen wegen der Finanzkrise unter Druck. Das bekam auch der Swiss Re-Titel zu spüren. Der Rückversicherer legt seine Einnahmen aus den Policen auf den Finanzmärkten an. Es gab zudem Gerüchte, wonach Swiss Re seine Bücher den neuen Werten anpassen müsse. Um Klarheit zu schaffen, legte Swiss Re die Höhe des eigenen Engagements bei den angeschlagenen US-Hypothekenhäusern Fannie Mae und Freddie Mac offen und dann begann er eben der Sturzflug. Nicht mal eine Stunde später hatte die Aktie 8,8% weniger Wert als zum Handelsstart, der Kurs war so tief wie seit 5 Jahren nicht mehr. Dabei hatte Swiss Re keine Hiobsbotschaften verkündet, sondern lediglich erklärt, dass das Unternehmen rund 20 Milliarden Franken bei Fannie Mae und Freddie Mac investiert habe, das heißt fast 10 Milliarden Franken in Anleihen, nochmals rund 12 Milliarden in Hypothekenpapieren. Viel Geld zwar, aber nicht ganz so viel für Swiss Re mit Kapitalanlagen in der Höhe von 230 Milliarden Franken. Geld, das auch noch lange nicht verloren ist. Die US-Regierung hat erst diese Woche klargemacht, dass sie die beiden wichtigen Hypothekeninstitute Fannie Mae und Freddie Mac nicht fallen lasse. Schlimmer wäre es gewesen, wenn Swiss Re viele Aktien der beiden Hypothekeninstitute in den Büchern hätte, Aktien, die kaum mehr ihr Papier wert sind. Doch das Gegenteil ist der Fall, die Bestände seien gering. Kommt hinzu, dass die Zahlen, die Swiss Re heute vorstellte, nicht ganz neu sind. Das Unternehmen gab sie im Grundsatz schon früher bekannt, bloß nicht in diesem Detaillierungsgrad. Und doch haben viele Börsianer allein bei den beiden Namen Fannie und Freddie die Flucht nach vorne ergriffen und ihre Aktien abgestoßen. Analysten sagen, negative News würden derzeit regelrecht ausgeschlachtet, auch wenn sie nur auf den schnellen Blick negativ erscheinen. Die Börsianer hätten hier klar überreagiert. Schnell kletterte der Kurs am Nachmittag dann auch wieder hoch. Bei Börsenschluss stand er bei minus 2,3%. Das Ganze zeigt vor allem eines, wie blank die Nerven der Börsianer derzeit liegen.
Oscar Pistorius. Der 21-jährige Südafrikaner läuft heute Abend in Luzern um einen Lebenstraum. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking über 400 Meter. Wegen eines Geburtsschadens wurden Pistorius schon als Baby die Unterschenkel amputiert. Seither steht und geht und vor allem rennt er mit Prothesen. Hightech-Prothesen aus Carbon. Pistorius hat sich beim Internationalen Leichtathletikverband das Startrecht für Peking erstritten. Dies, obwohl eine Studie zum Schluss gekommen war, dass Pistorius mit seinen Prothesen im Vorteil sei gegenüber Athleten mit gesunden eigenen Beinen. Gerd-Peter Brückemann, Professor für Biomechanik in Köln und Autor der Studie, hat mir heute Nachmittag erzählt, wie das aussieht, wenn der beinamputierte Pistorius rennt.
Ja, wenn Pistorius mit seinen Prothesen erstmal auf Touren ist, also eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, dann gelingt es ihm, diese Prothesen äußerst mechanisch geschickt zu verwenden. Er verformt sie durch seine gesamte kinetische Energie, nicht durch Muskelkraft, sondern durch seine gesamte kinetische Energie, die er beim Laufen nun mal inne hat. Und diese Prothesen stellen dann wiederum zurück. Das heißt, sie geben die Energie zu einem größten Teil zurück. Und es gelingt damit Pistorius, einen Lauf zu generieren, der sehr flach, sehr ökonomisch, sehr effizient aussieht.
Und deshalb ist er im Vorteil gegenüber Läufern ohne Prothesen.
Wenn Pistorius erstmal auf Touren ist, wenn er erstmal eine hohe Geschwindigkeit erreicht hat und er ist in der Lage, sehr hohe Geschwindigkeiten zu laufen, über 9,5 Meter pro Sekunde, dann kann er sehr effizient laufen.
Müsste er dann nicht besser über längere Distanzen laufen als die 400
Meter? Ja, auf jeden Fall. Pistorius kann diese mechanischen Vorteile seiner künstlichen Beine eigentlich erst richtig Nutzen zum Tragen bringen, wenn die Distanzen etwas länger sind, also 200 Meter wäre das Minimum, aber dann über die 400, die er heute Abend auch laufen wird, dort ist es für ihn besonders günstig und möglicherweise wäre es über längere Distanzen noch günstiger, vielleicht die 800 zu laufen.
Der Leichtathletikverband, der Internationale, wollte Pistorius und Peking nicht starten lassen. Der Sportgerichtshof kam dann aber vor 2 Monaten zu einem anderen Schluss und entschied, man müsse Pistorius starten lassen, wenn er sich denn überhaupt qualifiziert. Weshalb ist der Gerichtshof zu diesem Schluss gekommen?
Der Gerichtshof bezieht sein Urteil auf die spezifische Prothese und diesen spezifischen Athleten Pistorius. Denn in diesem Fall wurde nicht gezeigt, dass er einen generellen Vorteil hat, also einen Vorteil über alle Faktoren summiert. Pistorius hat natürlich einen Nachteil am Start. Er hat eine relativ steif eingestellte Prothese und diese Prothese behindert ihn am Start auf jeden Fall im Vergleich zu nicht behinderten Athleten.
Wenn ich Sie also richtig verstehe, hat Oskar Pistorius mit seiner Prothese eine völlig andere Startphase als Läufer, die auf den eigenen Beinen rennen und dann aber auch eine andere Hochgeschwindigkeitsphase. Ist das nicht letztendlich eine ganz andere Disziplin, die Pistorius da betreibt? Und macht es vor diesem Hintergrund Sinn, dass die in derselben Kategorie rennen?
Wir haben das Rennen von Pistorius im Hochgeschwindigkeitsbereich studiert und haben eben genau das herausgefunden. Es ist anders als das Laufen mit gesunden Beinen, als das Laufen mit Antrieb über Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk. Vor diesem Hintergrund können wir sagen, es ist eine andere Disziplin. Und da macht auch das, was Sie nachgefragt haben, sehr viel Sinn. Wir unterscheiden beim Hochspringen ja auch den Hochsprung und den Stabhoch. Es sind zwei unterschiedliche Disziplinen und möglicherweise müssen auch hier die entsprechenden Unterschiede gemacht werden.
Pistorius hat jetzt die Startberechtigung für die Olympischen Spiele erhalten. Er muss sich zwar noch qualifizieren, aber grundsätzlich darf er. Ist das nicht ein Präzedenzfall, ein Entscheid, der möglicherweise zu einer neuen Materialschlacht in der Leichtathletik führen könnte?
Ich sehe es persönlich genau so und ich sehe diese Entscheidung genau vor diesem Hintergrund als äußerst kritisch.
Herr Brückemann, Sie haben Pistorius kennengelernt während der Tests, die Sie mit ihm gemacht haben. Um was geht es diesem jungen Sportler bei seinem Kampf?
Also erstmal muss man sagen, Pistorius ist ein Athlet, ist ein Sportler und er möchte sich natürlich messen. Und ich verstehe vollkommen, dass er sich, nachdem er im Wettkampf mit Behinderten Sportlern mit behinderten Athleten immer weit vorne ist. Er ist viele, viele Meter vor anderen 100-Meter-Läufern. Und vor dem Hintergrund ist es völlig normal, dass er sich mit anderen messen möchte, die möglicherweise schneller sind als er.
Und wird er sich qualifizieren heute Abend?
Er hat doch ein deutliches Trainingsdefizit. Er war im letzten Herbst verletzt. Ich persönlich glaube nicht, dass er die Norm schaffen wird.
Gerd-Peter Brückemann, Professor für Biomechanik. Er hat die Hightech-Prothesen des Südafrikaners Oskar Pistorius untersucht. Sommergeschichten jetzt. Geschichten eines Sommers mit Geschichte. Das ist der rote Faden einer Serie von Schweizer Radio Dieres diesen Sommer. Wir im Echo der Zeit wiederholen sie jeweils am Abend anstelle des Dossiers. Heute 1985. Der französische Geheimdienst versenkt in Neuseeland das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior. Der Maler Marc Chagall und der Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll werden zu Grabe getragen. Auf der portugiesischen Insel Madeira bringt Frau Ronaldo einen Sohn zur Welt und tauft ihn Cristiano. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt Glykol zum Wort des Jahres, denn in diesem Sommer war der Skandal um gepanschten österreichischen Wein aufgeflogen. Über Glykol und die Folgen, der Bericht von Joe Schelbert.
Ein Hit wurde diese Polka von Volker Schöbitz nicht, aber immerhin einen Sommer lang passte ihr Titel zu den damaligen Schlagzeilen, zum Wohl Glykol. Allerdings, bei einer späteren Aufführung im ORF-Fernsehen hieß das Stück nur noch zum Wohl. Man wollte Österreichs tief getroffene Seele nicht noch mehr verletzen. Schließlich war eine heile Welt, eine ganze heurigen Kultur zusammengebrochen. Eine Reihe Winzer und Händler hatten über Jahre ihre Weine mit dem Frostschutzmittel Glykol gepanscht, um sie lieblicher zu machen. Am 9. Juli 1985 flog der Skandal auf und der wichtigste Kunde, die Bundesrepublik Deutschland, verbot den Import österreichischer Weine. Die Republik war in Aufruhr, die Staatsführung gefordert, wie der ORF-Reporter Hans-Christian Ungerer am 11. Juli berichtete.
Der Weinskandal macht auch vor den Türen des Bundeskanzleramtes nicht Halt. Fritz Hinowatz wird mit seinem deutschen Amtskollegen Helmut Kohl Kontakt aufnehmen und brieflich klarzustellen versuchen, dass nur einige schwarze Schafe im Weinhandel den bereits legendär gewordenen Frostschutzmittelzusatz Diethylenglykol verwendet haben und der überwiegende Teil der heimischen Winzer ein seriöses Tröpferl erzeugt. Mit dieser Versicherung allein wird es allerdings nicht getan sein, den ruinierten Ruf des österreichischen Weins wiederherzustellen. Da sind Taten notwendig.
Zuerst reagierte allerdings die Kundschaft. Weltweit kam es zum Boykott österreichischer Weine. Ein paar gierige Winzer hatten es geschafft, einen ganzen Berufszweig in Verruf zu bringen. Josef Mantler, der damals noch mit seinem Vater seine Weinberge pflegte und sich nichts zu Schulden hatte kommen lassen, wusste nicht, wie ihm geschah.
Ich habe das als Zuschauer mehr oder weniger betrachtet. So richtig hautnah ist dieses Geschehen an mich herangetreten, wie ein langjähriger Kunde von mir in dieser Hysterie ein Zertifikat verlangt hat, eine Bestätigung, eidesstattlich, dass mein Wein in Ordnung ist. Und ich habe dem zurückgefaxt, lieber Egon, angesichts der Preise, die ich von dir kriege, bin ich nicht in der Lage, dir darüber ein Zertifikat zu geben. Also ich habe das eher locker gesehen. Aber je mehr sich das entwickelt hat, desto mehr hat man natürlich gesehen. Es ist ein gravierendes Geschehen, das natürlich eine unglaubliche Außenwirkung gehabt hat.
Es kamen harte Zeiten für die Weinbauern. Die Fehlbaren wurden zwar verurteilt, doch die Krise traf auch Unschuldige. Konkurse, Preiszerfall, Flächenstilllegungen waren die Folge, aber auch die Chance für junge Winzer, von der Masse zur Klasse zu wechseln, auszuprobieren, den Kontakt zu den Kunden aufzubauen, alte Sorten anzupflanzen, sich einen Namen machen, wie Josef Mantler, dessen Weißweine heute einen hervorragenden Ruf genießen.
Ich glaube, dass diese Katharsis war irgendwie notwendig, und zwar nicht nur für die Produzentenseite, sondern auch für die Konsumentenseite, weil es ein starkes Signal war und es hat die Köpfe geöffnet und freigemacht für neue Stilistiken, neue Eindrücke und letztlich auch natürlich für ein neues Preisniveau. Das ist ja auch eine notwendige Voraussetzung, damit hohe Qualitäten also erzeugt werden.
Geholfen dabei hat auch die Politik, die für einmal schnell reagierte. Gesetze, die vorher über Jahre unmöglich schienen, wurden verabschiedet. Der Ruf des Landes stand auf dem Spiel. Konrad Hackl vom Weinverband Krems in Niederösterreich erinnert sich an die ersten politischen Reaktionen nach dem Auffliegen des Skandals.
Als erstes natürlich ein ziemlicher Schock und dann aber wirklich sehr rasch die Reaktion darauf, und ich glaube die einzig richtige Reaktion, neues Weingesetz, das absichert, dass so etwas einerseits nicht mehr passieren kann, aber andererseits auch, dass einer positiven Qualitätsentwicklung des österreichischen Weinbaus nichts entgegensteht. Die Überprüfung dieser Qualitätsweine wird streng durchgeführt mit analytischen Prüfungen und organoleptischen Prüfungen, das heißt also einer Verkostung. Maßnahmen, die da eindeutig dazu beitragen, dass die Qualität gesichert wird.
So kam Österreich zum weltweit schärfsten Weingesetz und zur rigorosesten Qualitätskontrolle.
Der Wein wird durch die Maschine durchgeschleust, mit einem Laserstrahl beschossen mehr oder weniger, und das Ganze ist dann eigentlich nur ein Rechenprozess.
Franz Buchecker leitet die Weinkontrollstelle Krems, wo jährlich 10.000 Proben von Qualitätsweinen mittels Computer analysiert werden.
Man kann eigentlich eine Gesamtanalyse machen des Weines. Insgesamt 12 Parameter sind also möglich zu analysieren. In kurzer Zeit wirklich eine Gesamtanalyse möglich. Sehr kostensparend, sehr effizient und der neueste Trend, sagen wir, im Bereich der Weinanalytik. Ein Weinscan ist das.
Doch trotz Scanner und Computern, Franz Buchecker kann natürlich auch nicht ausschließen, dass irgendwann wieder mal einer puncht, gar wieder mit Glykol und man es nicht merkt.
Generell, es wird sicherlich stichprobenartig darauf geschaut, aber ich glaube, ausschließen kann man es, glaube ich, in Wirklichkeit nie. Also es kann immer wieder irgendwas vorkommen. Man kann natürlich nicht alle möglichen Parameter, die es also beim Wein gibt, immer lückenlos kontrollieren. Das ist so, wie man sagen würde, man kontrolliert jeden Autofahrer mit einem Radar und hängt ihm das Radar mehr oder weniger aufs Auto drauf. Also, und darum wird es nie hundertprozentig lückenlos möglich sein zu kontrollieren.
Aber was getan werden kann, wird getan. Menge und Gewicht jeder Weinbergernte werden lückenlos kontrolliert. Jeder Transport braucht eine Bewilligung. Es gibt fliegende Kontrollen und Kontrollen der Kontrollen.
Die Weinbauern müssen also die Weine hier einreichen und werden eigentlich lückenlos kontrolliert, sowohl in sensorischer als auch in analytischer Weise. Mit Zufallsgenerator werden Proben aus den eingereichten Prüfnummern im Nachhinein noch einmal nachkontrolliert, weil der Wein natürlich ident sein muss mit der vergebenen Prüfnummer. Wird dann im Nachhinein festgestellt, dass das analytische Bild nicht zusammenpasst, dann wird diese Prüfnummer wieder entzogen und es ist also mit Strafen zu rechnen. Aber wirklich gravierende analytische Beanstandungen kommen eher selten vor.
Meistens sind es Beanstandungen wegen Geruch oder Geschmack. So erhalten jährlich zwischen 10% und 15% der eingereichten Proben kein Qualitätszertifikat. Der Glykolskandal hatte jedoch nicht nur mehr Sorgfalt und Kontrollen zur Folge. Österreich baute sich auch eine qualitätsbewusste heimische Kundschaft auf. 25.000 Menschen folgen jährlich den Kursen der Österreichischen Weinakademie, auch eine Gründung im Nachgang des Skandals. Dort wird Wissen, Interesse und die Freude am Wein in der Bevölkerung verankert, wie Peter Reiter von der Weinakademie erläutert.
Das war natürlich von Anfang an ganz klar beabsichtigt von uns. Je mehr die Österreicherinnen und Österreicher über den Wein wissen, über den österreichischen Wein, desto mehr werden sie auch Spaß haben, ihn zu konsumieren und zu kaufen. Und wenn man mehr darüber weiß, ist man auch wissbegieriger und strengt sich dann auch mehr an oder ist neugierig. Das Interesse wecken, das war einer der wesentlichen Punkte, die man versucht hat, hier von Anfang an zu gehen. Und wenn man sieht, mit welcher Freude und mit welchem Enthusiasmus unsere Seminarteilnehmer diese Seminare verlassen, dann macht es Lust auf mehr. Genauso wie es bei den Winzern ist.
Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Außenland. Heute haben österreichische Weine weltweit wieder ein hohes Ansehen und heimsen internationale Auszeichnungen ein. Doch auch Winzer Josef Mantler weiß, dass seine grünen Veltliner und Rieslinge ohne die Treue der Österreicher zu ihrem Wein es nie zu diesem Ruf geschafft hätten.
Ich glaube, dieser Erfolg im Ausland hat eine absolut gut begründete und gegründete Homebase. Wir haben einen Inlandsanteil von etwa 70% und die Österreicher haben also auch ein Nationalbewusstsein und bevorzugen auch den österreichischen Wein. Das mag an der Stilistik liegen, aber ich glaube, es ist auch eine Form des nationalen Selbstbewusstseins, dass sie also gerade beim Wein fokussiert.
Im Sommer 85 am Boden zerstört, heute gefragt wie nie zuvor. Dank gemeinsamer Anstrengung von Politik und Weinwirtschaft. Neue Gesetze, finanzielle Hilfen und ein rigoroses Qualitätsbewusstsein. Aber es war ein steiniger Weg und nicht, wie allenthalben gesagt wird, ein Wunder, wie Willi Klinger, der Geschäftsführer vom Weinmarketing Österreich, weiß.
Der liebe Gott alleine gibt's dir nicht. Also die religiösen Menschen und die anderen müssen arbeiten, sonst ist nichts drin. Also Wunder können geschehen, aber ohne Zutun und ohne Willen und ohne Arbeit und ohne redliche Arbeit ist im Wein kein Wunder zu erwarten.
So kann man denn heute wieder ohne Furcht in den lauschigen Gärten der Heurigen seinen Schoppen genießen. Der Glykolskandal ist aus den Köpfen verschwunden und die Gäste können sich wieder auf das Eigentliche besinnen.
Ja, Wein ist in unserem Leben sicher nicht alles, aber gehört sicher zu unserem Leben.
Gemütlichkeit, zusammensitzen, genießen, eine schöne Zeit haben, ja.
Eine gute Gelegenheit, um sich zusammenzusetzen und zu reden.
Leben, Genuss, alternativ zum Beruf.
Eine gute Sache, die uns die Natur gegeben hat.
Also dann, zum Wohl!
Wie sich der österreichische Wein seinen Ruf zurückgeholt hat nach dem Glykolskandal im Sommer 1985, das war der Bericht von Joe Schelbert. Und das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Verantwortlich war Urs Bruderer. Für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.